Deutschlandfunk, eine Welt.
In unserer Reihe Maritime Machtspiele wollen wir heute auf die Rolle des Internationalen Schiedsgerichtshofes bei Verstößen gegen das Seerecht schauen. Spannend in dem Zusammenhang ist unter anderem die Expansionspolitik der chinesischen Führung im südchinesischen Meer. Peking beansprucht fast 80% des südchinesischen Meeres für sich und damit die Fischgründe, die Öl- und Gasvorkommen in der Region und zudem die Kontrolle bedeutender Schiffsrouten. Sein Gebietsanspruch versucht China über die Errichtung künstlicher Inseln und Verwaltungsbezirke durchzusetzen und auch mit Hilfe militärischer Manöver, unter anderem gegen philippinische und vietnamesische Fischerboote. Der internationale Schiedsgerichtshof hatte Chinas Vorgehen schon vor 4 Jahren scharf verurteilt. Warum das keine Wirkung zeigt, wollte ich von Professor Rüdiger Wolfrum, dem ehemaligen Präsidenten des Internationalen Seegerichtshofs in Hamburg, wissen.
Die Wirkung eines Schiedsgerichts oder auch eines Urteils hängen von dem guten Willen der betreffenden Staaten ab. Aber das ist auch gar nicht so ganz anders im nationalen Bereich. Auch da werden nicht alle Gerichtsurteile, selbst die Gerichtsurteile höchster Gerichte in Deutschland, werden nicht immer hundertprozentig befolgt. Und warum soll es im internationalen Bereich anders sein? Allerdings muss man das nicht ganz so scharf sehen. Dieser Schiedsspruch im Falle des südchinesischen Meeres hat immerhin von China-Seite so weit Beachtung gefunden, dass Fischereirechte der Philippinen in einem bestimmten Bereich wieder belebt wurden. Und, das hat an sich mit dem Fall nichts zu tun, aber es ist trotzdem wichtig, Indonesien hat seine Abgrenzung zu Malaysia geändert, um dem Schiedsspruch gerecht zu werden. Das ist an sich eine bemerkenswerte Entwicklung, denn der Schiedsspruch war ja nur zwischen den Philippinen und China.
Dennoch, wenn man sich das anschaut, hat man ja das Gefühl, dass die Expansionspolitik Chinas weiter fortgesetzt wird, völlig ungeachtet jeglicher internationaler Kritik.
Das ist sicher richtig, aber das ist nicht so sehr ein seerechtliches Problem, sondern ein allgemeines Problem des Bestrebens von China, seine Position auf wirtschaftliche, politische, militärische stark auszubauen. Die ganze Thematik der Seidenstraße, die ja von China stark favorisiert wird, dient der Machterweiterung auf relativ einfachem Wege.
Ich würde gerne nochmal auf die Möglichkeiten des Internationalen Schiedsgerichtshofes zurückkommen. Muss der von allen Ländern anerkannt sein, damit überhaupt deren Urteile umgesetzt werden? Oder besteht auch die Möglichkeit, dass ein Land anklagt und dass es dann irgendwie durchgesetzt wird? Wie sind da überhaupt die Prozedere?
Hier in diesem Fall bei dem Schiedsverfahren, das Schiedsgericht im Falle Philippinen gegen China, musste das konkrete Gericht nicht anerkannt werden und das ist auch von China nicht anerkannt worden. Das System der Streitbeilegung unter dem Seegerichtshof ist wie folgt. Es können 3 Institutionen angerufen werden. Der Seegerichtshof, da müssen beide zustimmen. Der internationale Gerichtshof, da müssen beide Parteien zustimmen. Aber wenn diese beiden Möglichkeiten nicht ergriffen worden sind, ein Gang zur Schiedsgerichtsbarkeit, muss die andere Partei nicht konkret zustimmen, soweit sie Mitglied des Seerechtsübereinkommens ist. Also in einem Fall, sagen wir Griechenland, Türkei, ist die Türkei an nichts gebunden, denn sie ist nicht Mitglied des Seerechtsübereinkommens.
China aber doch?
China ist und nutzt auch im Übrigen die Regelungen des Seerechtsübereinkommens. Nur an dieser Stelle haben sie einfach nicht mitgearbeitet. Sie haben sich darauf berufen, dass das eine Frage der Souveränität ist und diese sei ausgeklammert vom Seerechtsübereinkommen, was richtig ist. Aber das Schiedsgericht hat entschieden, dass es hier nicht um Souveränitätsfragen geht und insofern es voll einschlägig ist.
Lassen Sie uns einmal die Region wechseln von China Richtung Kanada. Die Klimaerwärmung sorgt dafür, dass die Eisflächen im Nordpolargebiet zurückgehen und das macht die Nordwestpassage wahrscheinlich sehr bald befahrbar, nicht nur für Eisbrecher, sondern auch ganz normal für Transportschiffe. Also der Seeweg zwischen Europa und Asien, diese Rotterdam-Tokio-Route, könnte erheblich verkürzt werden, weil man ja nicht mehr dann die übliche Route über den Suezkanal nehmen muss. Somit ist also die Nordwestpassage von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Kanada beansprucht den Seeweg für sich. Die USA sehen ihn als internationales Gewässer und Dänemark hat auch schon Interessen angemeldet. Bahnt sich da der nächste Konflikt an?
Nein, ich denke nicht. Man hat sich in einem Punkt schon geeinigt. Man hat die IMO, also die Internationale Maritime Organisation, hat mit den entsprechenden Foren des Antarctic Council eine, ja, wie soll ich sagen, ein Gesetz, ist das vielleicht der Ausdruck, auf ein Code of Conduct für Safe Navigation in the Arctic, also für die sichere Schifffahrt in der Arktis, entwickelt. Und das gilt sowohl für die Nordwestpassage wie auch für die Nordostpassage. Für Deutschland ist die Nordostpassage vielleicht sogar noch günstiger. Die Anforderungen an die Sicherheit der Schifffahrt sind genau ausspezifiziert. Eisbrecher, bestimmte Ausrüstung und so weiter muss vorhanden sein. Und diese Durchfahrt wird realisiert werden. Allerdings natürlich nur für die Sommermonate.
Das heißt also, es handelt sich um einen ganz anderen Fall als die Expansionspolitik im südchinesischen Meer.
Völlig richtig. Hier hat man sich geeinigt. Russland, Kanada, USA und so weiter haben dem allen zugestimmt und sehr stark kooperativ dieses neue System entwickelt mit Hilfe internationaler Organisationen. Wissen Sie, die meisten internationalen Konflikte in Anführungsstriche werden gelöst durch Verhandlungen. Und das ist auch die adäquateste Form. Das sage ich, obwohl ich als Richter tätig gewesen bin.
Nun beanspruht aber China fast 80% des südchinesischen Meeres inzwischen für sich. Und sie schütten künstliche Atolle auf, setzen da ein paar Soldaten hin und sagen, das wäre jetzt eine neue Verwaltungszone. Einer ihrer Kollegen nannte das eine Provokation gegen das Völkerrecht, ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Würden Sie das milder beurteilten?
Nein. Das würde ich genauso beurteilen. Ich war ja in dem Schiedsgerichtsverfahren direkt als Schiedsrichter involviert und wir haben das einstimmig auch so gesehen, dass die Aufrüstung von Atollen zu Inseln völkerrechtswidrig ist. Genauso wie die Zonen um diese Inseln sind nicht vom Völkerrecht gedeckt, die China für sich beansprucht. Und auch die Maßnahmen gegen die Fischerei von anderen Staaten sind nicht vom Völkerrecht gedeckt. Und schließlich und endlich ist die Zerstörung der Umwelt in dieser Region, die ist grandios. Wir hatten ein Gutachten vorliegen, aus Deutschland übrigens von einem Helmholtz-Institut, das bescheinigt hat, dass die Zerstörung der Korallenriffe, die erfolgt, entweder in 100.000 Jahren möglicherweise reduzierbar oder rückführbar sind, wahrscheinlich aber nie.